Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hergekommen sind zum Auftaktabend unserer Serie Hoffnung, die trägt. Ich weiß nicht genau, was Sie sich gedacht haben, als Sie den Flyer in den Händen gehalten haben. Mit Hoffnung kann man ja eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen verbinden. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Manche hoffen, dass sie eine Arbeitsstelle bekommen oder behalten. Manche hoffen, dass ihre Angebetete endlich Ja sagt zu ihnen. Manch einer hofft, dass der Fußballverein endlich mal wieder gewinnt, dem man die Daumen drückt. Wir hoffen über verschiedene Dinge, doch die Hoffnung, die in dieser Vortragsreihe im Zentrum stehen soll, ist eine Hoffnung, die tiefer geht als das, was nur im Alltag uns manchmal hier und dort beschäftigt. Eine Hoffnung, die das Leben wirklich tragen kann, ganz egal, welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben, aus welchem Hintergrund wir kommen. Und die Themen werden aufeinander aufbauen, versuchen zu zeigen, dass es eine tragfähige Basis gibt, mit der wir tatsächlich hoffnungsvoll leben können in diesem Leben und darüber hinaus. Nun, es ist schon angeklungen, wir wollen uns in dieser Vortragsreihe mit der Bibel beschäftigen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass dieses Buch ein Fundament für mich geworden ist, mehr als alles andere. Und warum das so ist und welche Gründe ich dafür habe und warum das nicht nur eine Sache ist, mit der man halt vielleicht aufgewachsen ist, sondern für die man sich tatsächlich entscheiden kann, aufgrund von rationalen und auch emotionalen Argumenten. Deswegen sind wir hier zusammen und deswegen wollen wir heute Abend beginnen, so ein bisschen hineinzutauchen. Und ich möchte Sie von Anfang an einladen, nicht einfach nur zu sitzen und mir zuzuhören und denken, naja, klingt ganz schön, wird wohl so schon so sein, sondern ich möchte Sie einladen, mitzudenken, nachzuprüfen, dann auch nach Hause zu gehen und die Dinge noch einmal selbst sich vor Augen zu führen. Denn ich glaube, wenn man sich mit Religion und mit der Bibel beschäftigt, sollte man nicht den Verstand bei der Garderobe abgeben. Und wir werden heute sehen, dass Beschäftigung mit der Bibel und auch morgen Beschäftigung mit der Bibel und mit biblischen Inhalten durchaus etwas ist, was uns herausfordert und wo wir tatsächlich sehen können, dass es gute wissenschaftliche Gründe gibt, dieses Buch ernst zu nehmen. Weil es aber ein Buch ist, von dem ich glaube, dass es mehr ist nur als eine menschliche Zusammenstellung interessanter Schriften. Und ich persönlich glaube, dass Gott uns helfen möchte, dieses Buch zu verstehen, würde ich uns alle gemeinsam einladen, vielleicht zu einem kurzen Anfangsgebet. Sie können gerne sitzen bleiben und mitbeten, wenn Sie möchten. Und dann werden wir sofort mit dem Thema beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, heute Abend über dein Wort zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist, dass wir verstehen, was die Bibel für uns bedeutet. Und wir danken dir, dass du alle Störende fernhalten wirst und durch deinen Geist zu unseren Herzen sprechen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Pyramiden, Papyrus und Propheten, die Entschlüsselung der Antike. Der Veranstalter bat mich, zu Beginn etwas über mich selbst zu sagen. Nun, ich bin nicht hergekommen, um lang über mich zu reden. Aber ich fasse das mal so in drei Sätzen zusammen. Erstens, ich liebe meine Frau, die jetzt im Livestream hoffentlich zuschaut. Hallo Bea. Ich liebe die Natur und das Wandern gehen und deswegen bin ich immer wieder auch mal gerne in der Schweiz. Da gibt es ja durchaus schöne Natur. Und ich liebe Dinge wie das hier. Wenn Sie sagen, naja, das sieht aus wie ein bekrickelter, zerbrochener Tontafel, so ein Tontafelstück, liegen Sie gar nicht so falsch. In der Tat ist das etwas, was mich persönlich zur Begeisterung treibt. So sehr, dass meine Frau mir vor anderthalb Wochen, also sie hat mir ein Geschenk gemacht, und vor anderthalb Wochen bin ich ganz alleine auf ihr Geschenk hin ins Britische Museum gereist. Sie hat mir einen Tag geschenkt, nur für mich alleine, weil sie weiß, wie sehr ich solche Dinge liebe. Und ich bin dann früh morgens mit dem Flugzeug von Stuttgart nach London geflogen und ich habe einen ganzen Tag für mich alleine gehabt im Britischen Museum, um mir solche Tontafeln anzuschauen. Und naja, viele Menschen würden vielleicht denken, was für ein komisches Geschenk, nicht wahr? Das bin froh, wenn ich in so einem Museum gleich wieder raus bin. Aber in der Tat handelt es sich bei diesem scheinbar bekritzelten Tontafeltext um etwas äußerst Spannendes und äußerst Interessantes. Das soll uns heute Abend ein bisschen mehr beschäftigen. Warum interessiert mich das? Ich weiß auch nicht ganz genau. Vielleicht liegt es an meiner Herkunft, wie Sie an meiner Sprache hören können. Bin ich kein Schweizer und auch nicht mal ein Süddeutscher. Ich komme aus dem hohen Norden Deutschlands, geboren in dieser wunderschönen Stadt hier, die Sie vermutlich nicht kennen. Die Stadt heißt Neubukow, liegt so zwischen Wismar und Rostock und das alles wäre völlig unwichtig, wenn diese Stadt nicht tatsächlich der Geburtsort eines der größten Archäologen aller Zeiten gewesen ist. Weiß jemand zufällig, wer in Neubukow, einem 4500 Seelen Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, weiß jemand, wer dort geboren worden ist? Außer Christopher Kramp, das wissen wir schon. Es war der große Archäologe Heinrich Schliemann. Und deswegen hießen bei uns in der Stadt auch das Gymnasium Heinrich-Schliemann-Gymnasium und das Eiscafé hieß Troja. Denn dieser Mann entdeckte im 19. Jahrhundert in einer sensationellen Grabung das vermeintliche Troja des Trojanischen Krieges aus den bekannten Epen des Homer. Heinrich Schliemann hatte schon als Kind und Jugendlicher Homer gelesen und sich gefragt, ist denn das Wirklichkeit, was dort beschrieben ist? Hat es das wirklich gegeben? Kann man diese Stadt finden? Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem trojanischen Pferd, das die Griechen bauen ließen, um dann durch diese Kriegslist Troja doch noch zu erobern. Und das hat den Heinrich Schliemann begeistert. Und er wollte diese Stadt finden, er hatte sie vermutet, nach den altantiken Angaben hier in der Westtürkei, Nähe der Dardanellen, und hat dann mit Karten und mit archäologischen Maßnahmen versucht, die Stelle zu lokalisieren und hat dann auch gegraben und hat Spektakuläres entdeckt in mehreren Schichten, Siedlungsspuren, Reste der damaligen Stadt, sogar Schätze. Und das war eine Sensation. Heinrich Schliemann wurde über Nacht weltberühmt. Seine Frau hat viel von dem vermeintlichen Schatz des Priamos als Goldschmuck noch mitbekommen. Und heute wissen wir, dass es nicht ganz so selbstverständlich klar ist, ob diese Stadt wirklich das Troja von Homer gewesen ist. Da war man im 19. Jahrhundert noch sehr viel enthusiastischer und hat das einfach so gleich für bare Münze genommen. Heute gibt es einen großen Gelehrtenstreit, der uns aber heute hier am Abend nicht weiter beschäftigen soll. Fakt ist, das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert der archäologischen Entdeckungen. Menschen machten sich auf die Reise in den Nahen Osten und nach Griechenland und in die Türkei und nach Sizilien und gruben mit dem Spaten in der Hand nach Beweisen für die alten Geschichten, die seit Jahrhunderten in Geschichtsbüchern standen, die man aber noch nie so wirklich mit echten Beweisen belegt hatte. Es gab dort einige sehr berühmte Leute, wie zum Beispiel hier Austin Henry Layard, der in Ninive und im heutigen Irak gegraben hat, oder auch der Franzose Paul-Émile Botta. Und damals ging man noch relativ hemdsärmlich vor. War noch nicht so fein wie heute. Wenn man heute eine Dokumentation über Archäologie schaut, dann sieht man ja die Leute dann immer im Sand knien mit einem Pinsel. Nicht wahr? Man fragt sich, wie viele Jahre dauert es, bis sie da mal diesen einen Gegenstand freigelegt haben. Damals war das sehr viel robuster. Man hat einfach mit einer ganzen Mannschaft diese Dinge, die man gefunden hat, einfach abtransportiert. Man hat einfach, wie der Schliemann das auch gemacht hat, Schnitte in den Hügel geschlagen, geschnitten. Und einfach ohne Rücksicht auf Verluste gegraben. Das ist auch viel kaputt gegangen. Aber es war die Zeit, wo man so diese großen Monumente entdeckt hat und sie dann natürlich sehr umstritten alles nach Westeuropa geschafft hat. Ich war nach Berlin und nach Paris und nach London. Und dort kann man heute noch in den verschiedenen Museen, im British Museum und im Pergamon Museum und im Louvre, wie hier zum Beispiel, diese ganzen ausgegrabenen Artefakte finden, die beweisen, dass es Zivilisationen gab, die sehr viel anders waren, als wir sie heute kennen. und die trotzdem eine äußerste Faszination ausübten auf alle, die sich damit beschäftigten und die deutlich machten, dass schon vor Jahrtausenden Menschen Zivilisationen betrieben mit sehr großen Fähigkeiten, mathematischen Fähigkeiten, astronomischen Fähigkeiten und man wurde das Gefühl nicht los, dass irgendwie unsere Existenz und unsere Zivilisation auch mit diesen alten Kulturen doch zusammenhängt. Manches von dem war nicht erst im 19. Jahrhundert ausgegraben worden, sondern man kannte es schon seit Jahrhunderten. Die Pyramiden, die Sphinx und all die Dinge in Ägypten zum Beispiel, die standen da ja schon seit fast Menschengedenken herum. Und man wusste über viele Jahrhunderte nicht genau, was hat es eigentlich auf sich mit diesen Monumenten. Man hatte zwar schon gesehen, dass es dort Inschriften gab, man hatte nur keinen blassen Schimmer, was diese Schriftzeichen zu bedeuten hatten. Das sah so ein bisschen aus wie Comic ohne Farbe, nicht wahr? So verschiedene Tiere und Zeichen. Wer in der Welt sollte wissen, was sich die alten Ägypter dabei gedacht hatten, als sie diese Zeichen dort einritzten, ihre Tempel damit dekorierten und offensichtlich ja irgendetwas mitteilen wollten. Jahrhundertelang besuchten Reisende Ägypten und auch andere Orte, sahen diese Zeichen, sahen diese Inschriften und hatten absolut keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Das änderte sich grundlegend im Jahre 1798. Das war das Jahr, als der berühmte General Napoleon, der im Zuge der Französischen Revolution sehr bekannt und populär und dann auch sehr mächtig wurde, die Idee hatte, man sollte doch vielleicht Ägypten einnehmen und mit einem großen Heer dort einmarschierte und es gab dann eine Reihe von Schlachten gegen die Briten, die dort eigentlich so ein quasi Kolonialmacht waren und das ging so hin und her. Und im Zuge dieser kurzen französischen Besetzung Ägyptens gab es eine ganze Reihe von interessanten archäologischen Funden. Das lag daran, dass die Franzosen nicht nur mit dem Militär nach Ägypten eingerückt waren, sondern auch Heerscharen von Wissenschaftlern und von Humanisten und von Altertumskundlern mitbrachten, die alles irgendwie sammelten, was sie finden konnten. Es brach dann eine regelrechte Ägyptenmode aus. Das führte dann dazu, dass Anfang des 19. Jahrhunderts und durch das ganze 19. Jahrhundert zum Teil manche Leute sich da am liebsten irgendwelche ägyptischen Dinge selbst auf ihren Grab, auf ihr Grab noch stellen ließen. Aber eine der vielleicht wichtigsten Entdeckungen in jener Zeit, ein Jahr nach dem Einmarsch in Ägypten, war ein Stein, den man an dem Ort Rosetta fand. Und wahrscheinlich haben Sie von diesem Stein gehört, der sogenannte Rosetta-Stein. Hat jemand von dem Stein gehört? Ah, doch einige. Ja, der steht ganz prominent im Britischen Museum. Und als man diesen Stein fand, war man elektrisiert. Denn hier stand man vor einem Zeugnis, einem Dokument mit drei verschiedenen Sprachen und der Verdacht lag nahe, dass alle drei Texte denselben Inhalt haben. Da oben, da waren die ägyptischen Hieroglyphen, die sogenannten heiligen Zeichen, die Hieroglyphen. Dann hat man hier nochmal einen ägyptischen Text, den sogenannten das Demotische. Und dann gab es hier einen griechischen Abschnitt. Griechisch konnte man lesen. Das war kein Problem. Und mit Hilfe des Griechischen konnte man jetzt relativ bald auch das Demotische entziffern und sich dann an die Hieroglyphen wagen. Das dauerte viele Jahre. Der Stein lag, wie gesagt, in London ausgestellt aus und viele intelligente Leute kamen und überlegten, wie man das jetzt machen könnte. Man hat dann irgendwann herausgefunden, dass die Pharaonennamen immer so einen Kreis haben und man hat dann schon so versucht, die Namen zu übersetzen. Und ungefähr zwei Jahrzehnte später kam ein Mann dann mit dem Durchbruch. Sein Name war Jean-François Champollion. Und dieser geniale Mann erkannte, dass die Hieroglyphen verschiedene Funktionen haben. Einige Hieroglyphen sind Worte, einige Hieroglyphen sind Silben und so weiter und so fort. Da gab es verschiedene Kategorien. Und er schrieb dann ein Lehrbuch, das man hier noch sehen kann, Original-Lehrbuch von Champollion. Und man war jetzt in der Lage, die Hieroglyphen zu entziffern. Man konnte jetzt den ägyptischen Text der vielen Tempelinschriften verstehen. Also so nach und nach auf jeden Fall, weil das dann immer noch dauerte, bis man so die ganzen verschiedenen Vokabeln herausbekommen hatte. Man stellte irgendwann auch fest, dass Ägyptisch verschiedene Sprachstufen hatte. Alles ganz kompliziert. Aber mit diesem Rosettestein und der Entschlüsselung durch Champollion hatte man plötzlich jetzt den Schlüssel in der Hand zur ägyptischen Antike. Herzlichen Dank. Die ägyptischen Hieroglyphen waren allerdings nicht die einzige Schrift, die ein echtes Rätsel darstellten für die Wissenschaftler und Gelehrten. Noch rätselhafter war diese Schrift hier, weil sie im Gegensatz zu den Ägyptern jetzt nicht so einfallsreich war. Ich war bei den Ägyptern, da hat man diese ganzen vielen schönen Tiere, nicht wahr, die Vögel und die Tiere und die Pflanzen und die Gegenstände, alles irgendwie sehr attraktiv anzuschauen. Die Babylonier und die Assyrer bevorzugten eher die schlichte Keilschrift. Ja, die ursprünglich dadurch entstand, dass man so eine Tontafel genommen hat und dann mit seinem Holzstück einfach in den weichen Ton hinein gestoßen hat quasi. Und es hat immer so an der Oberseite so einen etwas breiteren Eindruck hinterlassen und so entstand diese sogenannte Keilschrift. Wir haben bei der Prophetie-Expo sogar noch so eine kleine Replik einer Keilschrift-Tafel aus Ur. Können Sie mal sich das dann noch genauer anschauen. Und diese Schrift wurde verwendet von verschiedenen Völkern und in verschiedenen Sprachen. Also zum einen wurde damit Akkadisch geschrieben, das ist die Sprache, die sowohl Babylonisch als auch Assyrisch umfasst. Damit wurde aber auch Sumerisch geschrieben, das war die ganz alte Kult- und Gelehrtensprache der alten Sumerer. Das waren so die ersten, die so große Zivilisation hervorgebracht hatten. Auch andere Völker haben dann sich diese Keilschrift zu eigen gemacht, haben sie ein bisschen angepasst und für ihre eigene Sprache verwendet. Zum Beispiel die Perser. Hier sieht man die berühmte Behistun-Inschrift, wo der König Darius I. so seine Erfolge beschreibt. Und man hat extra für diese Inschrift die Keilschrift genommen und auf Persisch umgewandelt, um dann auch Persisch, also Altpersisch in Keilschrift ausdrücken zu können. Und auch das hat eine ganze Zeit gedauert, bis man die Schrift entziffern konnte. Die Keilschrift wurde interessanterweise entziffert. Allerdings haben Wissenschaftler, die das nicht entziffern konnten oder nicht lesen konnten, Zweifel gehabt, ob ihre Kollegen, die behauptet hatten, die Keilschrift lesen zu können, nicht vielleicht einfach nur blöffen. Ja, also es gab einige wenige Leute, die hatten das dann entziffert, die konnten das dann schon lesen und der Rest der wissenschaftlichen Welt dachte, wer weiß nicht, das sind alles nur Keile, die können ja alles möglich behaupten. Und so hat man dann Mitte des 19. Jahrhunderts einen Test gemacht in England. Die entsprechende Gesellschaft für Altertumskunde hat dort vier verschiedenen Wissenschaftlern eine Keilschrift, ein Prisma gegeben und die sollten unabhängig voneinander eine Übersetzung anbieten. Und als man dann festgestellt hat, dass alle vier im Wesentlichen dasselbe übersetzten, war man überzeugt, okay, die Keilschrift ist wirklich entziffert und man konnte plötzlich eine ganze Reihe von interessanten Dingen finden und vor allem lesen. Zum Beispiel dieser weltberühmte Zylinder. Der sogenannte Kyros-Zylinder, benannt nach dem, um den es geht, nämlich um den König Kyros, den König von Persien, der in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts das Weltreich der Meder und Perser regierte und der interessanterweise auch in der Bibel vorkommt, neben vielen anderen großen antiken Herrschern. In der Bibel wird behauptet, dass der Kyros, nachdem dann Babylon besiegt worden war durch die Perser und die Meder und Kyros dann König geworden ist, dass der Kyros in einem sehr toleranten Akt die Juden, die 70 Jahre lang in Babylon und den umliegenden Städten gefangen genommen worden waren, dass er sie freigelassen hätte und ihnen erlaubt hätte, wieder ihre eigene Religion auszuüben in Palästina, in Judäa, in Jerusalem.
Und Wissenschaftler hatten bis dahin gedacht, das sei nur so Art Propaganda der Bibel gewesen. Ein Kyros hätte das wahrscheinlich nie so als Dekret herausgegeben, bis man dann diesen Kyros-Zylinder lesen konnte und feststellte, dass tatsächlich Kyros solche Erlasse herausgegeben hat, mit denen die bis dahin gefangenen Völker wieder mehr Freiheit hatten, mehr Autonomie bekamen und vor allem ihre eigenen Religionen ausüben konnten. Dieser Kyros-Zylinder, den wir auch als Replik hier in der Prophetie-Expo haben, bestätigte also genau diesen Bericht, den wir auch in der Bibel finden, in dem Buch Esra, in Esra 1, Vers 1 und 2, wo es heißt, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Mit der Entzifferung der Keilschrift war es jetzt möglich, außerbiblische Ereignisse, Namen, Orte zu identifizieren, die auch in der Bibel erwähnt werden. Und da kommen wir wieder zu dieser Tontafel, die ich am Anfang gezeigt habe. Diese Tontafel ist nicht einfach irgendetwas Bekritzeltes, sondern in Wirklichkeit handelt es sich um eine der wertvollsten historischen Dokumente aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Es handelt sich um die sogenannte babylonische Chronik Nummer 5. Und das geht hier oben los, nicht wahr? Akkadisch wird von links nach rechts gelesen. Und wie Sie alle lesen können, steht hier, Shar Akari Matishu, Nabukuduri Utsu, Mar Rabu und so weiter. Jetzt habe ich es versucht auswendig zu lernen. Was dort steht, ist Folgendes. Im 21. Jahr blieb der König von Akkad in seinem Land. Nebukadnezar, sein ältester Sohn, der Kronprinz, musterte die babylonische Armee und übernahm den Oberbefehl über seine Truppen. Er marschierte nach Karkemisch, das am Ufer des Euphrats ist, und überquerte den Fluss, um gegen die ägyptische Armee vorzugehen, die in Karkemisch lag. Das 21. Jahr des Königs von Akkad oder des Königs von Babylon, das war Nabopolassar, war das Jahr 605 vor Christus. Und es berichtet hier, wie der König in seinem zurückblieb und seinen Kronprinz, seinen ältesten Sohn Nabukuduri-Utsur den Zweiten, oder also damals noch nicht der Zweite, weil er war noch nicht König, Nebukadnezar, wie er bei uns bekannt ist, mit seiner Armee schickte an den Euphrat zur Stadt Karkemisch, wo die ägyptische Armee lag, um die Überreste des fast schon vollständig zerstörten assyrischen Weltreiches noch irgendwie zu stützen. Nebukadnezar kam mit seiner Armee und weiter heißt es in der Tontafel, sie kämpften miteinander und die ägyptische Armee zog sich vor ihm zurück. Er erreichte ihre Niederlage und schlug sie bis zur völligen Auflösung, was den Rest der ägyptischen Armee betraf und so weiter und so fort. Diese babylonischen Chroniken sind sehr interessant, weil sie im Gegensatz zu den meisten Inschriften sehr neutral gehalten sind und vor allem nicht ständig die Gottheiten betonen, sondern eigentlich fast säkular Geschichte erzählen und deswegen bei den Wissenschaftlern sehr hohes Ansehen haben und mit als die zuverlässigsten Quellen für jene Zeit überhaupt gelten. Das Interessante ist, dass genau das, was wir gerade in dieser Keilschrift-Tafel hier gelesen haben, ja, mit Hilfe der vielen Wissenschaftler, die es entziffert haben, ist identisch mit dem, was der Prophet Jeremia im 46. Kapitel seines Buches schreibt. Dort heißt es nämlich, dies ist das Wort des Herrn, das an den Propheten Jeremia über die Heidenvölker ging, über das Heer des Pharao Necho oder Nekau ägyptisch, des Königs von Ägypten, das bei Karkemisch am Euphratstrom stand, wo Nebukadnezar, der König von Babel, erschlug im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das heißt, wir haben in dieser Keilschrifttafel, die jetzt im Britischen Museum dort ausliegt, einen zweiten Zeugen für eine Schlacht, die vorher nur von Jeremia in der Bibel als Zeitzeuge berichtet wurde. Der einzige Unterschied ist, dass während die Keilschrifttafel so in ein paar Zeilen das ganz trocken berichtet, gibt der Jeremia ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Stoff für die Vorstellungskraft. der schreibt dann weiter hier Folgendes über die Schlacht. Rüstet Schild und Langschild und rückt zum Kampf aus. Spannt die Rosse an und sitzt auf ihr Reiter. Tretet an mit den Helmen, macht die Lanzen blank. Legt den Panzer um. Warum sehe ich sie so erschrocken zurückweichen? Ihre Helden sind geschlagen. Sie fliehen, dass keiner hinter sich sieht. Schrecken ringsum, spricht der Herr. Der Schnellfüßige wird nicht entfliehen und der Starke kann nicht entkommen. Im Norden am Ufer des Euphratstromes straucheln und fallen sie. Klingt doch ein bisschen aufregender, oder? Als die babylonische Kaltschrifttafel. Das ist schon ein interessanter Punkt über die Bibel. Ich meine, die Bibel ist historisch äußerst akkurat, aber sie ist manchmal auch etwas sehr viel spannender zu leben, sehr viel zu lesen, sehr viel mehr für die Vorstellungskraft dabei. Nun, diese Kaltschrifttafel ist noch voller anderer interessanter Dinge. Wenn man die Rückseite anschaut, die wir hier sehen, dann findet man hier so in den Linien 11, 12 und 13, also ungefähr so hier, findet man folgende interessante kurze Notiz. Da heißt es hier, im 7. Jahr, im Monat Kislevu, falls Sie sich fragen, wann ist Kislevu, das ist ungefähr Dezember, musterte der König von Akkad, das ist der König von Babylon, mittlerweile Nebukadnezar, seine Truppen marschierte nach Hattiland. Wenn Sie sich fragen, was in aller Welt ist Hattiland, klingt ja ganz lustig, nicht wahr? Das ist Syrien, Palästina, wo die Hethiter waren. Kommen wir gleich noch zu. Und belagerte die Stadt von Juda. Gibt es jemanden, der weiß, was die Hauptstadt von Juda gewesen ist? Welche Stadt war die Hauptstadt von Juda? Jemand eine Ahnung? Es war Jerusalem. Und belagerte die Stadt von Juda, also Jerusalem, und am zweiten Tag des Monats Adaru, das war am 16. März 597 vor Christus, nahm er die Stadt ein und ergriff den König. Er ernannte dort einen König seiner eigenen Wahl, also den König ausgewechselt, empfing ihren schweren Tribut und sandte nach Babylon. All das in direkter Parallelität zu dem, was in der Bibel über genau dasselbe Jahr berichtet wird. Dort finden wir nämlich den Bericht in 2. Könige. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf und die Stadt wurde belagert und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt und seine Knechte belagerten sie. Und es heißt weiter, aber Jojachin, der König von Juda, ging zu dem König von Babel hinaus. Er wird gefangen genommen, er samt seiner Mutter, seinen Knechten, seinen Obersten und seinen Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Regierung. Und dann kommt der Tribut und er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen. Und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen und so weiter und so fort. Und dann heißt es hier, und der König von Babel machte Matanja, Jojachins Onkel, zum König an seiner Stelle und änderte seinen Namen in Zedekia. Bis zur Entzifferung dieser britischen Museum-Kaltschrifttafel der babylonischen Chronik Nummer 5 kannte man dieses Ereignis aus zeitgenössischen Quellen nur aus der Bibel. Diese Kaltschrifttafel zeigt, die Bibel hat vollkommen recht und kurioserweise gibt die Kaltschrifttafel sogar das exakte Datum an, nämlich das Jahr, der 16. März 597 vor Christus, also in wenigen Tagen, wenigen Wochen, haben wir dann das 2600 noch waste Jubiläum dieses Ereignisses. Nicht nur Keilschrift ist entziffert worden als ein Schlüssel, um biblische Ereignisse belegen zu können. Eines der vielleicht interessantesten Geschichten ist die Geschichte dieses Steines hier. Ich weiß nicht, ob Sie mal davon gehört haben. Es handelt sich um den sogenannten Moabiterstein oder die Mesha-Stele. Diese Stele, die stand im Ostjordan-Gebiet mehr oder weniger herum, bis irgendwann im 19. Jahrhundert sie entdeckt wurde von einem europäischen Wissenschaftler, der dort das entdeckt hat, und der plötzlich merkte, dass die Inschrift etwas äußerst Wertvolles darstellt. Hat dann gleich einen Abdruck machen lassen und ist dann erstmal wieder abgereist. Die Einheimischen haben sich gedacht, meine Güte, warum interessiert sich der Fremde so sehr für diesen merkwürdigen schwarzen Stein? Da kann es ja nur einen Grund geben, wahrscheinlich ist da Gold da drinne. Was haben sie gemacht? Sie haben durch Erhitzung und durch verschiedene Maßnahmen den Stein zerbrochen, um ans Gold zu kommen. Es war aber kein Gold drin, sie haben nur den Stein kaputt gemacht. Man hat dann die verschiedenen Teile noch zusammenflicken können. Zum Glück war ja vorhin Abdruck gemacht worden, man konnte das dann schön zusammenpuzzeln und den Rest ergänzen. Und so kann man heute diesen Stein immer noch lesen. Er ist geschrieben in der Sprache Moabitisch. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht, wie Moabitisch geht, kein Problem. Es gibt auch fast nur diesen einen Text, bis wenige Ausnahmen. Moabitisch ist eigentlich im Prinzip ein Dialekt des Kananäischen, ein Dialekt parallel zu Hebräisch. Also Hebräisch und Moabitisch sind wie Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Können Sie jetzt entscheiden, was ist. Und die Schrift ist altes Kananäisch. Ja, das kann man dann schon lesen. Auch alte hebräische Inschriften sind so in der Schrift geschrieben. Und da gibt es hier interessanterweise diese Buchstaben und da steht das Wort Israel. Ja, Israel, von rechts nach links gelesen. Aber nicht nur das. Als man die Mesha-Stelle gelesen hat, konnte man entdecken, sie berichtet von einem König namens Mesha, dem König von Moab, der den Gott der Moabiter, den Chemosh, dort erwähnt und erzählt, wie er als König der Moabiter gegen das Nordreich Israel rebelliert hat, wie es dort früher einen König namens Omri gab in Israel und wie es zum Krieg kam. Und all das, in all diesen Details, findet sich auch präzise im Buch 2. Chronik, Kapitel 3. Dort heißt der König ebenfalls Mesha oder Mesha, ist ebenfalls der König der Moabiter. Dort geht es ebenfalls auch, man weiß aus der Bibel, dass der Gott der Moabiter Chemosh hieß. Man kennt den Omri und so weiter und so fort. Das heißt, man hatte hier wiederum einen archäologischen Beweis für eine Geschichte im Alten Testament, von der man bis dahin dachte, wie das Wissenschaftler oft dann denken, alles nur Mythos, alles nur Fabel, kann ja so gar nicht gewesen sein. Im Gegenteil, es war präzise so. Und das sind nicht nur Entdeckungen aus dem 19. Jahrhundert. Es ist gar nicht so lange her, ich glaube es war 1993, wenn ich mich nicht völlig irre, dass man diesen Stein hier fand, beschrieben ganz ähnlich mit Buchstaben, allerdings in einer anderen Sprache, relativ verwandt mit Hebräisch und Moabitisch, nämlich mit Aramäisch. Und auch davon gibt es eine Replik hier in der Prophetie-Expo, sollten Sie nachher unbedingt nochmal anschauen. Und die 6 Buchstaben dann finden, um die es hier geht. Man konnte nämlich, als man das dann lesen konnte, Aramäisch ist nicht so schwer zu lesen, diese 6 Buchstaben hier identifizieren. Und ich lasse Sie mal raten, ich sage Ihnen mal hier letzten 3. Das ist also auf Deutsch dann ein D, ein W und ein D. Dalet auf Dalet. D, W, D. Kann jemand raten, was das vielleicht heißen könnte? D, W, D? Also, damals wurden die Vokale nicht aufgeschrieben. Das macht es immer ein bisschen kompliziert noch, nicht wahr? Wird ja heutzutage wieder modern, dass man Buchstaben ohne Vokale schreibt. David. Ganz genau. Und das hier heißt Haus. Das Haus Davids. Damit war zum ersten Mal archäologisch die Existenz des Königs David bestätigt und auch die Tatsache, dass seine Nachkommen, die Könige seiner Dynastie, das Haus David genannt wurden, genauso wie es in der Bibel steht. In 1. Könige 12, Vers 26, da wird von den Königen nach ihm gesagt, dass sie das Haus David seien, die Dynastie, die von David abstammt. Nun, das Ganze betrifft nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Und das ist natürlich dann in römischer Zeit. Auch hier ein interessanter archäologischer Fund. In römischer Zeit sprach man natürlich welche Sprache? Größtenteils Latein. Man sprach im Osten auch Griechisch. Aber hier haben wir eine lateinische Inschrift. Und es geht hier um diesen Bereich. Jetzt sind wir ja schon in Gefilden, die uns mehr bekannt vorkommen, nicht wahr? Die Buchstaben sind unsere Buchstaben und mit ein bisschen Anstrengung kann man es fast lesen, oder? Kann das jemand lesen? Pilatus. Und wenn man jetzt schon hier Pilatus liest und hier liest man vorher ein S und hier so ein römisches U und Ius Pilatus, dann leider ist er weggebrochen, aber man kann sich schon denken, das wird wohl Pontius Pilatus geheißen haben. Übrigens auch als Replik hier in der Prophetie-Expo nochmal nachzulesen und nachzufühlen. Kann man sich ein bisschen wie ein Archäologe fühlen dann. Und das belegt die Existenz von jener Person, die sonst vor allem aus der Bibel bekannt ist, die im Verhör von Jesus jenen bekannten Satz gesagt hat, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Pilatus, damals als Statthalter in Judäa für das Römische Reich. Und natürlich, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, werden auch im Laufe dieser Vortragsreihe noch mehr darüber zu sagen haben. Aber das soll zeigen, dass es eine ganze Reihe von Personen, Orden, Ereignissen gibt, die wir über Jahrhunderte größtenteils nur aus der Bibel kannten oder dann von späteren Geschichtsschreibern, die sich immer darauf bezogen haben, die jetzt durch archäologische Funde und durch Kenntnis der alten Sprachen entdeckt werden konnten. Und das führt uns zu der Frage, was hat es mit der Bibel auf sich? Denn all diese Beispiele, und es sind nur Beispiele, man könnte Abende füllen mit all den verschiedenen Entdeckungen. Bei all diesen Beispielen ist es ja so, dass die Bibel lange vorher schon diese Dinge uns gezeigt hat, bevor sie dann irgendwann mal im Wüstensand von Jordanien oder des Iraks gefunden worden sind. Was hat es mit der Bibel auf sich? Die Bibel hat in den letzten 200, 300 Jahren keinen besonders leichten Stand bei den Wissenschaftlern gehabt, die sich so mit Altertumskunde beschäftigt haben. Seit dem 18. Jahrhundert war so das Gerücht im Gange, wenn man keinen außerbiblischen Beweis für die Bibel, eine Aussage der Bibel findet, dann ist es bestimmt nur ein Märchen, bestimmt nur gelogen, bestimmt nur eine Fabel. Und da gibt es viele Beispiele, die man dafür zitieren könnte. Zum Beispiel berichtet in 1. Mose 23, Vers 7, die Bibel von einem Volk, das man nirgendwo in den Geschichtswerken der Antike finden konnte. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und man las den Herodot und man las den Thukydides und man las die römischen Geschichtsschreiber und man fand nirgendwo irgendjemand, der von den Hethitern sprach, und die Sache war ausgemacht, die Hethiter, die hat es wohl nicht gegeben. Irgendjemand müsste ja von ihnen gesprochen haben. Wenn nur die Bibel von den Hethitern schreibt, dann ist das bestimmt eine von diesen vielen Fälschungen und Erfindungen irgendwelcher Bibelschreiber, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Auch in den Kaltschrifttexten der Assyrer und der Babylonier hatte man von diesen Hethitern erstmal irgendwie nichts gefunden, und so schien die Sache klar, bis im Jahre 1884 in einem türkischen Dorf namens Bürgatskoy jemand Hieroglyphen entdeckte, die man so nicht kannte. Und das hat schon mal alle verunsichert, ja, so eine Schrift mit einer Sprache, die man nicht einordnen konnte. 3 Jahre später fand man die berühmten Amarna-Briefe, und dort wird ein Volk erwähnt, das Land Cheta. Und das war schon so ein bisschen interessant. Man las dann auch in assyrischen Texten von den Chatti oder den Hatti, erinnern sich an Hattiland, nicht wahr? In unserer Keilschrifttafel. Und dann 1905 grub Hugo Winkler, er war ein Archäologe, in einem Dorf in der heutigen Türkei, in Hattusa, plötzlich eine Stadt aus, die sich als die Hauptstadt eines gigantischen Reiches entpuppte. Man fand dort eine Bibliothek mit 10.000 Tafeln, die hat man dann irgendwann entziffert, hat noch 10 Jahre gedauert, bis man es lesen konnte. Und siehe da, heute findet man auf jeder wissenschaftlichen Karte der damaligen Zeit das Reich der Hethiter, ja. So groß, dass es zeitgleich zu bestimmten Zeiten machtgleich war mit den Assyrern und mit den Ägyptern und eigene Friedensverträge, zum Beispiel mit den mächtigen Ägyptern, abschloss. Hier zum Beispiel ein Auszug aus dem Friedensvertrag zwischen Ramses II. Und Hattuschili III. Der ist ganz interessant, weil es der erste Friedensvertrag, den wir noch irgendwie in schriftlicher Form haben. Und er liegt heute in Auszügen bei der UNO als ein Beweis dafür, dass die Völker friedlich miteinander leben sollen. Nicht wahr? Schon die Hethiter und die Ägypter haben das dann irgendwann hingekriegt nach viel Krieg Und so finden wir also in der Bibel eine ganze Reihe von Völkern. Wir finden Babylon und Babel auch in der Archäologie. Wir finden Elam, Assyrien, Ägypten. Das wird bei den Assyrern immer Mizir genannt, wie das hebräische Mizraim, Kusch, Griechenland natürlich. Das ist ganz interessant, Griechenland. In der Bibel ist der hebräische Begriff für Griechenland Javan. Und die Hethiter dann nennen diese Gegend Achi-Java. Und wer sich mehr mit biblischer Genealogie beschäftigt, der wird dann herausfinden, dass es da einen Javan gab, auf den vermutlich die Griechen zurückgehen, aber es ist ein anderes Thema. Und die ganzen Völker hier, die die Bibel erwähnt, sind alle durch Texte, durch Funde mittlerweile klar identifiziert und wir können sie bestätigen. Noch so ein ganz tolles Beispiel war die Geschichte in Daniel Kapitel 5, Vers 30. Wir werden im Laufe dieser Vortragsreihe immer mal wieder auch auf das Buch Daniel zu sprechen kommen. Vor allem morgen Abend, dürfen Sie nicht verpassen, wird ganz spannend werden. Und dort in Daniel 5, Vers 30 lesen wir, in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Und über Jahrhunderte glaubten viele Bibelleser, viele Christen, dass der letzte König der Babylonier ein Mann namens Belsazar gewesen muss. Sie kennen vielleicht die Geschichte, die dort beschrieben wird, von der Hand an der Wand, die dort schreibt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und dann kommt der Daniel und erklärt das alles. Und noch in derselben Nacht bricht Babylon als Reich zusammen. Aber Wissenschaftler haben über diese Geschichte gelacht, weil sie so absolut unglaubwürdig war. Denn nach der Entzifferung der Keilschrift konnte man die Chroniken, die man gefunden hatte, lesen und man wusste, der letzte König von Babylon war kein Belsazar, sondern ein Mann namens Nabonid. Man kannte sogar die gesamte neubabylonische Dynastie, man kannte alle Könige und da war kein Belsazar dabei. Man wusste, erst kam Nabopolassar, dann kam Nabukodonosor II., dann kam Amel-Marduk, dann kam Nergal-Sharezer, dann kam Labashi-Marduk und dann kam Nabonid und dann waren die Perser da. Kein Belsazar. Und man konnte eindeutige Keilschrifttexte mit Königslisten zeigen. Als Bibelgläubiger war das jetzt nicht so einfach, nicht wahr? Steht doch da, nicht wahr? Was sollen wir jetzt machen? Bis man diese Keilschrifttafel hier fand und zum Erstaunen und zur Verwunderung vieler Assyriologen und Gelehrter man hier einen Mann namens Belshazzar fand, Belsazar, als den Sohn von Nabonid. Das Interessante an dem Nabonid war, dem letzten König von Babylon, der war ein bisschen wie ich, der hat sich für Geschichte interessiert. Und als er so König von Babylon war, hat er gemerkt, meine Güte, ich regiere über ein Land mit einer unglaublich reichen Kultur. Literatur, die über 1000 Jahre zurückgeht, in Akkadisch und Sumerisch. Ich würde mir so gern Zeit nehmen, all diese Schriftrollen, all diese Tontafeln, all diese Texte zu lesen. Es ist mal ihnen so gegangen, sie würden sich mehr gern Zeit nehmen, mal richtig lange und viel zu lesen und keine Zeit haben und nicht so viel Zeit verbringen mit dem Alltag. So ging es König Nabonid. Und König Nabonid hat gesagt, ich will nicht mehr als König meine Zeit verplempern mit Verträgen unterzeichnen und irgendwelche militärischen Operationen durchführen. Ich werde jetzt 10 Jahre in die Oase nach Arabien gehen und werde mir genügend viele Tontafeln mitnehmen und werde einfach Sumerisch und Akkadisch lesen. Das hat er gemacht. Und hat seinen Sohn Belsazar als de facto König in Babylon zurückgelassen. Der sozusagen als stellvertretender, praktisch regierender König, während der Nabonid immer noch offizieller König war, aber halt in der Oase saß und sich es hat gut gehen lassen. Der Belsazar also als de facto König Babylon regierte. Interessant ist, das wird sogar in Daniel 5 zwischen den eigentlich ganz deutlich sogar. Denn als dann der Daniel, von dem wir morgen noch mehr hören werden, diese Schrift identifizieren kann, da sagt ihm der Belsazar, dass er die höchste Position erhalten soll, die der Belsazar vergeben kann, nämlich Dritter im Reich zu werden. Ja, wenn du mir diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Er konnte die zweite Position nicht vergeben, weil er selbst war nur der Zweite. Und so sieht man, dass in der Tat die Bibel hier wieder vollkommen bestätigt steht. 2. Chronik 32 und dort Vers 9. Danach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte nach Jerusalem, denn er lag vor Lachisch mit seinem ganzen Heer zu Hiskia, dem König von Juda, und zu ganz Juda, das in Jerusalem war, und ließ ihm sagen. Nun, auch das ist eine sehr interessante Geschichte, die man in dieser Ton und diesem Prisma finden kann. Sanherib, der König Assyriens, der Großvater von Ashurbanipal, hat hier genau aufschreiben lassen, was passiert ist. Und da üben wir mal ein bisschen unsere Keilschrift. Hier, nicht wahr? Ganz toll zu lesen. Übrigens auch als Replik in der Prophetie-Expo zu finden. Und ich weiß nicht, ob Sie die dann hier wiederfinden. Ja, ist ein bisschen schwierig zu entdecken. Was heißt das? Das heißt, ganz toll, Ursalimu Ali Sharutishu Kasakyahu Yaudai. Hat jemand irgendeine Ahnung, was das heißen könnte? Jemand möchte mal raten, ein Wort? Jemand raten, was Ursalimu heißen könnte? Jerusalem, ganz genau, sehr gut. 100 Punkte. Grundkurs akkadisch. Ali ist die Stadt. Schar ist König. Wer Hebräisch mal sich beschäftigt hat, weiß, dass Sar ist Fürst in Hebräisch. Akkadisch ist König. Sharutum ist das Königtum. Sharuti ist Genitiv. Shu ist sein. Also Jerusalem, die Stadt seines Königtums. Chasiahu ist assyrisch für Hiskia. Und das kann man jetzt bestimmt rauskriegen. Yaudai ist dann wahrscheinlich sowas wie Juda. Ganz genau. Also genau das, was der Bibeltext sagt, dass Jerusalem angegriffen wird zur Zeit von Hiskia, dem König von Juda. Genau das finden wir hier auch in der Schrift von Sanherib. Und er hat sogar dann aufmalen lassen, wie er diese Stadt Lachisch, wie wir gerade gelesen haben im Text, wie er die zerstört hat. Also nicht aufmalen lassen, Verzeihung, so eingravieren lassen. Das sind die berühmten Lachisch-Reliefs. Dort die assyrischen Könige, die hatten so ein bisschen einen Hang zur Gewaltdarstellung. Ich war jetzt, wie gesagt, vor kurzem im Britischen Museum, da gab es eine Sonderausstellung zu den späten assyrischen Königen und das kann man gar nicht fotografieren und hier zeigen, was die zum Teil in Reliefs hinein verewigt haben, was die mit ihren Gefangenen und mit ihren Gegnern gemacht haben. Das spottet jeder Beschreibung, das übertrifft zum Teil noch den IS. Jedenfalls wird hier ganz grafisch gezeigt, wie sie hier mit Rampen die Stadt Lachisch erobern und wie sie dann alle zum König gebracht werden. Und naja, wie auch immer. Doch zurück zur Bibel. Wir sehen also anhand verschiedenster Beispiele, die Bibel ist wirklich vertrauenswürdig. Nach wie vor hält sich das Gerücht, dass die Bibel möglicherweise irgendwie doch im Laufe der Zeit verändert worden sein könnte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war ein junger Mann in der Nähe des Toten Meeres unterwegs. Er war Ziegenhirte und seine Ziegen hatten das so an sich, ihm auszubüchsen. Und eine Ziege versteckte sich hier so in so einer Höhle. Naja, wie das Ziegen halt so machen. Und so dachte er sich, ich habe jetzt nicht die Lust, da hochzusteigen, ist ein bisschen anstrengend und auch vielleicht gefährlich. Ich werde einfach mit einem Stein nach der Ziege werfen und dann wird die schon von alleine kommen. Nahm sich einen Stein, warf nach der Ziege und dann hörte er so ein Geräusch, das klang jetzt nicht so wie eine Ziege, die getroffen worden ist, sondern mehr so wie zerpötternde Tonscherben. Und in der Tat, dann war sein Interesse geweckt, er kroch dort hoch und fand tatsächlich Tonkrüge mit alten Schriften, mit alten Rollen, mit alten Buchrollen sozusagen, Schriftrollen, die berühmten Schriftrollen vom Toten Meer. Man hat sie erst nicht als solche erkannt, sie wurden zunächst fast dann noch als Schuheinlagen auf dem Markt in Kairo verkauft, bis jemand sie entdeckt als das, was sie waren und sie dann natürlich jetzt als ganz große Berühmtheit untersucht worden sind. Man hat dann zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, die älteren noch erhaltenen hebräischen Manuskripte aus dem Mittelalter zu vergleichen mit Schriftrollen, die 200 100 Jahre zum Teil, 100, 200 Jahre vor Christus entstanden waren. Und man entdeckte, ja, die Orthographie hatte sich mit der Zeit etwas geändert. Man hat früher Goethe ja auch mit Ö geschrieben und heute mit OE. Ja, die Wortstellung hier und da ist mal ein Wort andersrum geschrieben, also die Satzstellung ist mal anders. Aber zu 99,9% ist der Inhalt derselbe. Und das war natürlich äußerst spektakulär. Hier haben wir ein paar der frühesten Fragmente des Neuen Testamentes. Hier das Fragment, das in Manchester liegt, in der Rylands Bibliothek. Interessanterweise steht da genau die Frage, also ist das Kapitel, also ein paar Worte zumindest, von Johannes 18 mit Pilatus, was ist Wahrheit? Und hier haben wir einige andere ganz interessante Papyri, hier ein Teil von Offenbarung 1. Und man fand dann auch größere Papyri und auch natürlich die berühmten Codices, große Pergamentrollen. Und wenn man sich das Neue Testament anschaut, dann gibt es folgende interessante Beobachtung. Wenn man sich mal die verschiedenen Geschichtsschreiber der Antike betrachtet, die so von den großen Königen und Feldherren schreiben, wie Herodot und Thukydides und Tacitus und so weiter und so fort, dann kann man so immer so feststellen, wann die gelebt haben, beziehungsweise ihre Werke geschrieben haben. Und man kann auch feststellen, wie alt die früheste Abschrift ist, die wir haben. Also wenn man im Schulunterricht sich gequält hat mit Caesars gallischem Krieg, die Abschriften, die wir davon haben, stammen aus dem Mittelalter, natürlich nicht mehr von Caesar. Und so kann man so für jeden Einzelnen so eine Zeitspanne ermitteln, so die früheste Abschrift von Herodot, die wir heute noch haben, die wir heute anschauen können, wo wir unseren Finger drauflegen können, die so 1300 Jahre älter als Herodot eigentlich geschrieben hat. Und das ist so für fast alle der Fall. Und das sind die Geschichtsschreiber, auf die sich alle Geschichtsbücher berufen, auf die sich jede Dokumentation im Fernsehen beruft. All das, was wir über die Antike zu glauben meinen, kommt von diesen Geschichtsschreibern. Und Sie sehen auch ungefähr, wie viele Kopien es insgesamt davon gibt. Beim Neuen Testament sieht die Sache etwas anders aus. Das ist ungefähr geschrieben, auch hier um die im 1. Jahrhundert. Die früheste Abschrift, dieses kleine Papyrus-Fragment, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist nur 30 Jahre später entstanden oder 25, je nach Datierung. Und es gibt mehr als 5000 griechische Manuskripte, 10.000 lateinische und nochmal fast 10.000 andere. Mit anderen Worten, das Neue Testament ist mit Abstand, mit weitem Abstand, das bestbelegte antike Dokument überhaupt. Wenn man kurz einmal über die Bibel spricht, sollte man erwähnen, dass es ja eigentlich ein Buch von verschiedenen Büchern ist, eine Sammlung verschiedener Schriften, 66 Bücher, um genau zu sein, wenn man die Psalmen in 5 Bücher teilt, wie die Juden, dann sind es sogar 70. Etwa 40 Autoren haben daran geschrieben, 3 Kontinente im Zeitraum von 1600 Jahren. Da waren sehr interessante Leute dabei. Einer von ihnen war zum Beispiel General, Gesetzgeber, Historiker, der Mose zum Beispiel. David war ein König und ein Musiker. Hesekiel war ein Priester, Daniel war ein Staatsmann, ein Politiker in Babylon und in Persien, kurioserweise. Amos war ein Hirte und hat Maulbeerfeigen gezüchtet. Lukas war ein Arzt, Paulus ein Theologe, Petrus war ein Fischer, Matthäus ein Steuereintreiber. Also sehr unterschiedliche Menschen. Nun, wenn wir das Experiment mal wagen wollten und wir würden morgen nach Amriswil gehen und und 40 Leute aus Amriswil zusammennehmen und ihnen die Aufgabe geben, wir geben euch ein Jahr Zeit, über Themen wie Geschichte, Religion, Philosophie, Gesundheit und so Themen einen Aufsatz zu verfassen. 40 Bewohner von Amriswil. Man würde das nach einem Jahr dann zusammennehmen und einen Band veröffentlichen. Wie sehr, glauben Sie, würden sich die Ansichten der 40 Bewohner von Amriswil übereinstimmen und wie sehr würden sie sich widersprechen? Wäre da große Übereinstimmung? Ja, wahrscheinlich nicht so sehr, ja, vielleicht in ein oder anderen Punkten. Wenn wir das Experiment ein bisschen erweitern würden, wir nehmen jetzt nicht 40 Leute aus Amriswil, sondern wir nehmen 40 Leute, sagen wir, aus 3 verschiedenen Kontinenten. Einen Japaner und einen Südafrikaner und einen Nigerianer und einen Griechen und einen Schotten, ja, und so weiter und so fort. 40 Leute aus verschiedenen Ländern, aus 3 Kontinenten. Und wir geben ihnen die Aufgabe, schreibt Aufsätze über Themen wie Geschichte, Religion, Familie, Ehe, Gesundheit, all die Themen, die in der Bibel auch vorkommen. Wäre die Übereinstimmung jetzt größer oder kleiner? Sehr viel kleiner, oder? Wenn wir das Gedankenexperiment noch einen Schritt weitergehen und wir teilen diese 40 Leute jetzt auf 1600 Jahre auf. Das heißt, wir nehmen einen russischen Soldaten aus dem 19. Jahrhundert und einen chinesischen Kosmonauten aus dem 20. Jahrhundert und einen Viehhirten aus dem Tschad im 21. Jahrhundert und einen englischen Bauern aus dem 17. Jahrhundert und einen Schweizer Söldner aus dem 15. Jahrhundert, nicht wahr? Und man lässt sie jetzt schreiben über Geschichte und Kultur und Religion und Philosophie und Gesundheit. Ist da noch irgendeine Übereinstimmung zu erwarten? Das wäre schon fast großer Zufall, oder? Nun, was Sie hier sehen, sind Balken, die jeweils ein biblisches Kapitel symbolisieren. Also das sind die 50 Kapitel von 1. Mose, die 40 von 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose und so weiter. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht und einfach mal alle Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Kapiteln der Bibel so mit einer Linie zu zeichnen. Und dabei kam das heraus. Die Bibel ist von einer so unfassbaren Harmonie, dass man es eigentlich kaum richtig beschreiben kann. Und mit Worten gar nicht richtig so erklären kann, etwas, was man eigentlich fast nur selbst entdecken kann, wenn man anfängt, die verschiedenen Bücher, die verschiedenen Autoren miteinander zu vergleichen und festzustellen, dass bei aller Persönlichkeit und aller Individualität dieser verschiedenen Schreiber überall völlige Harmonie der Gedanken herrscht. Deswegen schreibt auch der Paulus, ihm war bewusst, dass die Bibel nicht nur menschliche Meinung ist. Er sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Nun, die Frage ist, wenn man sich der Bibel nähert, man kann ja die Bibel aufschlagen, man kann ja nach Hause gehen, vielleicht aus dem Familienschrank die große Bibel nehmen, den Staub etwas abpusten und denken, meine Güte, das ist ja wirklich interessant mit der Bibel, ich sollte mal wieder in der Bibel lesen. Aber die Frage ist ja, verstehe ich auch, was ich dort lese? Und als ein Mann in der Bibel diese Frage stellt, sagte er dann auch, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet, kann man die Bibel eigentlich alleine verstehen oder braucht man dazu nicht einen Pastor, einen Guru, einen Theologen, der ihm genau erklärt, wie was gemeint ist? Einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel ist Psalm 119, Vers 99. Merken Sie sich diesen Vers. Merken Sie sich den Gedanken dahinter. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Mein Ziel mit dieser Vortragsreihe hier in Amriswil ist nicht, dass Sie am Ende nach Hause gehen und sagen, jetzt weiß ich, was Christopher Kramm über die Bibel denkt. Mein Ziel ist es, dass Sie genügend Interesse bekommen an diesem Buch, dass Sie selbst nach Hause gehen und selbst forschen, selbst studieren, sich selbst Gedanken machen und dass Sie erleben, dass Sie selbst etwas entdecken können und nicht immer von anderen abhängig sind. In der Tat ist die Bibel eigentlich recht einfach geschrieben. Schon das neutestamentliche Griechisch zum Beispiel ist sehr umgangssprachlich geschrieben. Jetzt, wenn man kein Griechisch kann, denkt man, naja, nützt mir auch nichts. Aber damit soll ausgedrückt werden, dass die Schreiber der Bibel nicht ein hochgestochenes Griechisch verwendet haben, wie jetzt Homer zum Beispiel oder Plato oder Sokrates. Nein, sie haben eigentlich mehr so das allgemein verständliche Griechisch der Straße genommen sozusagen, das Umgangssprachengriechisch, damit so viele wie möglich es verstehen könnten. Jesus selbst sagt, dass er uns in allen Dingen ein Vorbild ist. Und deswegen wollen wir jetzt gegen Ende noch kurz uns die Frage stellen, wie hat Jesus die Bibel gelesen? Wie hat er das gemacht? Wie können wir von ihm lernen, uns mit diesem antiken Buch zu beschäftigen, dass es uns heute etwas bringt? Jesus hat im Prinzip drei wesentliche Dinge beim Bibellesen beachtet. Und wenn Sie diese drei Dinge sich merken, mit nach Hause nehmen und anwenden, dann sind Sie innerhalb von wenigen Monaten ein echter Bibelkenner. Er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ich nenne das das A, B, C des Bibelstudiums. Ja, ABC, wenn man in die Schule kommt, dann fängt man mit dem ABC an. Das ist die Grundlage, aber wenn Sie diese drei Dinge verstanden haben, dann haben Sie eigentlich schon den Schlüssel für die gesamte Bibel. Was ist das A? Er fing bei Mose an und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus. Jesus hat sich nicht einfach ein Buch genommen, was ihm gut gefallen hat und hat es einfach immer gelesen und gelesen. Jesus hat die Bibel als eine Gesamtheit betrachtet, genauso wie wir das gerade in dieser Grafik gesehen haben, mit diesen verschiedenen Linien. Für ihn waren alle Bücher der Bibel gleich wichtig und sie hatten alle etwas beizutragen. Das erste Prinzip ist, alle Schriften. Wenn Sie ein Thema in der Bibel verstehen wollen, eine Person besser kennenlernen wollen, schauen Sie sich alles an, was dort in der Bibel darüber gesagt wird. Denn es lohnt sich, erst einmal zu beobachten, bevor man vorschnell irgendeinen Entschluss fasst oder eine Entscheidung. Die Bibel sagt, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Tor und Schande. Mit anderen Worten, ich erlebe es ganz oft, dass Leute einfach die Bibel aufschlagen und sagen, hier steht, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ja, Gott hat mir gezeigt. Aber wer wirklich die Bibel verstehen will, der sollte sehr schnell sein mit Beobachten, sehr schnell mit Nachdenken, aber langsam mit Schlussfolgerungen. Langsam mit Schlussfolgerungen. Und erstmal versuchen, alles Mögliche zusammenzusammeln, was es über ein Thema gibt. Und Sie werden sehen, dass wir in dieser Vortragsreihe auch genau nach diesem Plan vorgehen wollen. In Lukas 24 heißt es weiter, er begann bei Mose. Nun, man muss kein Theologe sein, um zu wissen, Mose hat die ersten Bücher der Bibel geschrieben. Er begann also von vorne. Ja? Also alle Schriften A, er B, begann von vorn. Warum? Weil es wichtig ist, dass man auch eine gewisse Systematik hat. Wir werden bei späteren Themen sehen, dass wenn wir uns einem Thema nähern, wir immer mal schauen, wie ist schon am Anfang der Bibel über dieses Thema gesprochen worden, sodass wir dann später verstehen können, wie andere Schreiber darauf aufgebaut haben. Es macht nicht viel Sinn, einfach kreuz und quer durch dieses Buch zu springen, weil spätere Schreiber natürlich wissen, was frühere geschrieben haben und das voraussetzen. Man braucht beim Bibellesen also eine gewisse Systematik, ein bisschen Ordnung sozusagen. Alle Schriften, er begann von vorn und drittens heißt es, er zeigt ihnen, was sich auf ihn bezieht. Wir werden sehen, in der Bibel geht es eigentlich immer um Jesus Christus. Nicht nur im Neuen Testament, da ist es relativ offensichtlich, sondern auch im Alten Testament. Und einige der nächsten Vorträge werden das beweisen und zeigen. Und wir werden sehr interessante Dinge sehen, wie schon das Alte Testament auf Jesus Christus hingewiesen hat. Wenn man diese drei Dinge im Kopf hat, alles zusammenzunehmen, von vorne anzufangen und Jesus im Zentrum zu haben, bei all dem, was man liest, dann hat man einen wirklich sicheren Grund, dann hat man eine Basis, ein Fundament. Jesus sagte, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und zu der Zeit, als Jesus das sagte zu den Pharisäern des Sanhedrin, des obersten Rates der Juden, da gab es ja nur das Alte Testament, da gab es noch kein Evangelium, noch keine Paulusbriefe. Jesus spricht hier vom Alten Testament und sagt, und sie, die Schriften sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus war sich sicher, dass das Alte Testament, die Bücher von Mose und von Samuel, die Chroniken, die Prophetenbücher, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dass diese Bücher von Jesus sprechen, dass sie von ihm Zeugnis geben. Und dann sagt er hier, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr bei seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das grundlegende Prinzip hinter diesen drei Schlüsseln ist eigentlich dieser Vers hier. Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und sagen, meine Güte, ich möchte jetzt unbedingt mal die Bibel kennenlernen oder ich möchte mehr in der Bibel lesen, dann werden Sie nicht alles auf einmal sofort verstehen können. Sie werden noch nicht alles sofort lesen können. Und wenn Sie einmal die Bibel von vorne bis hinten durchlesen, haben Sie längst noch nicht das verstanden, was man hätte verstehen können. Es ist ein bisschen mehr wie Puzzeln. Ja? Wie puzzelt man? Man nimmt sich ein Puzzleteil, dann holt man ein anderes, dann sucht man, bis da zwei Puzzleteile zusammenpassen. Ja? Und dann hat man irgendwann einen Rahmen und dann puzzelt man so Stück für Stück. Und so ist es beim Bibellesen auch. Je mehr man sich Zeit nimmt, so einen Vers mit einem anderen zu vergleichen, eine Geschichte mit einer anderen, desto mehr puzzelt sich das Gesamtbild zusammen. Mit dem einen Unterschied, dass man immer noch was Neues findet. Ja, das Puzzle ist nie ganz zu Ende. Man muss nie ein neues Puzzle finden. sondern es gibt immer wieder Neues zu entdecken in diesem interessanten Buch. Nun, dabei sollte vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Ich möchte Ihnen heute etwas sehr Wesentliches sagen. Wenn Sie jemals eine Predigt hören, einen Vortrag, sei es live im Internet, wo auch immer, und der Redner sagt Ihnen, hier haben wir einen Bibeltext gelesen und ich persönlich glaube, das bedeutet das und das und deswegen sollten Sie das auch glauben, machen Sie Ihre Ohren zu, stehen Sie auf, rennen Sie aus dem Raum. Die Bibel wurde nie geschrieben, dass irgendein Mensch seine persönliche Interpretation, seine persönliche Meinung zum Maßstab für andere macht. Ja, sie wurde nicht einmal so geschrieben, dass ich überhaupt dazu aufgefordert bin, die Bibel zu interpretieren. Vielleicht kennen Sie diese Idee. Ah, die Bibel wird von allen unterschiedlich ausgelegt. Jeder hat so seine Auslegung. Deswegen gibt es auch so viele Kirchen, oder? Jede Kirche interpretiert die Bibel ein bisschen anders. Nun, Überraschung, die Bibel will gar nicht interpretiert werden. Sie hat noch nie gesagt, interpretiere mich. Die Bibel ist voller Verse, die sagen, ich, Bibel sozusagen, schaffe das ganz alleine. Habe nur Geduld, vergleiche nur Vers mit Vers, nimm dir Zeit und du wirst sehen, dass die Bibel sich vollkommen selbst erklärt. So ein bisschen wie wenn man einen Menschen kennenlernen möchte, seine Aussagen, dann muss man ihm zuhören, dann muss man ihm die Gelegenheit geben, sich selbst zu erklären. Und genau das sollte man mit der Bibel auch machen. Bibel ist nicht Sache meiner Auslegung oder ihrer Auslegung, sondern wir werden feststellen, wenn man einfach die Bibel sich selbst erklären lässt, für sich selbst reden lässt, dann offenbaren sich plötzlich Dinge, auf die wäre man nie gekommen, aber die stehen tatsächlich genau so dort. Und dann hat man wirklich ein festes Fundament. Deswegen heißt es weiter, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet, weil es eben nicht nur menschliche Ergüsse sind, die jemand sich mal so ausgedacht hat, sondern weil die Bibel diesen Anspruch hat, dass Gott selbst am Werk war, dass tatsächlich hier eine Wahrheit sich offenbart, die nicht nur menschlichen Ursprungs ist. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein, mit unseren persönlichen Meinungen so auf die Bibel so raufzuspringen und es der Bibel erlauben, sich selbst auszulegen. Und dabei lohnt es sich, auch Gott um Rat zu fragen im Gebet, wie wir es heute Abend ja auch schon gemacht haben. Und dann werden wir entdecken, dass genau das, was hier steht, wirklich in unserem Leben Realität wird. Ich habe das in meinem Leben entdeckt. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber habe mich nie wirklich sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt, bis ich irgendwann mal angefangen habe, dieses Buch selbst zu lesen. Und selbst nach diesen Prinzipien, so Vers mit Vers, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch zu vergleichen und habe entdeckt, dass genau was dort steht, absolute Realität ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn es dunkel ist, braucht man ein Licht. Die Zukunft ist für uns alle dunkel. Und wir werden vor allem morgen Abend sehen, dass die Bibel ein Licht ist, das uns hilft in unserem privaten Leben, unserem persönlichen Leben, als auch in dieser Weltgeschichte, in der wir uns befinden. Deswegen zum Abschluss als letzter Punkt. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Der Petrus, der das schrieb, macht deutlich, etwas, was ganz besonders ist an der Bibel, ist, dass sie Vorhersagen macht. Sie können die anderen heiligen Schriften der Weltreligion untersuchen. Da gibt es so etwas so gut wie gar nicht, dass ein Schreiber eine Vorhersage macht für die Zukunft. Das ist relativ riskant, nicht wahr? Wenn ich behaupte, in 5 Jahren wird die Schweiz das und jenes tun, dann habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Aber genau das macht die Bibel ständig. Im Alten und im Neuen Testament finden wir eine Prophezeiung, eine Vorhersage nach der anderen. Wir werden morgen eine der spannendsten überhaupt uns anschauen. Als kleiner Vorgeschmack hier eine ganz kleine Prophezeiung, die im Alten Testament über eine Stadt gegeben wurde, die sich auf das Genaueste erfüllte. Diese Stadt ist die Stadt Tyrus. Sie kommt im Alten Testament mehrmals vor, war eine alte Handelsstadt der Phönikier, die von dort aus dann später auch Karthago gegründet haben. Und von dieser Stadt wurde Folgendes prophezeit von Hesekiel. Er, und im Kontext geht es um den Großkönig von Babylon, Nabukodonosor II., Nebukadnezar, den wir von unserer Kaltschrifttafel kennen. Er, Nebukadnezar, wird deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert umbringen. Und gegen dich wird er Belagerungstürme aufstellen, einen Wall gegen dich aufwerfen und den Schild gegen dich aufstellen. Und tatsächlich, das ist passiert. Nebukadnezar hat 13 Jahre lang Tyrus belagert. Und er hat tatsächlich all das, was auf dem Festland zu Tyrus gehörte, dem Erdboden gleich gemacht. Aber Tyrus hatte eine Insel, 800 Meter vom Festland entfernt. Und die Einwohner hatten es geschafft, während der Belagerung sich zurückzuziehen auf diese Insel. Und zu dieser Insel konnte Nebukadnezar nicht vorkommen. Und so blieb die Stadt Tyrus auf der Insel weiter intakt. Aber die Prophezeiung geht weiter und ändert kurioserweise das Personalpronomen. Erst heißt es ja er, Nebukadnezar, er. Plötzlich heißt es sie. Irgendjemand anders. Sie werden dein Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine prächtigen Häuser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Schutt ins Wasser werfen. Kein Mensch zur Zeit von Hesekiel und auch danach wusste, was soll damit gemeint sein, bis ein kleiner Mann sich anschickte, die Welt zu erobern. Sein Name war natürlich Alexander der Große. Alexandros Hommagos. Und als er so unterwegs war, die Welt zu erobern, kam er auch nach Tyrus. Und er hatte hier schon eine ganze Reihe von Städten und Gegenden erobert, die ersten großen Schlachten geschlagen gegen die Perser. Werden wir morgen noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und dann kam er hier nach Phönikien und eroberte die Städte und kam nach Tyrus und stellte fest, dass Tyrus im Meer liegt. Was sollte man jetzt machen? Und er hat dann eine Gesandtschaft hingeschickt, hat gesagt, hey, unterwerft euch mir, ich bin der neue König von Asien. Und die haben gesagt, wer bist du denn? Ja, haben die Gesandten den Kopf abgeschlagen und gesagt, das ist unsere Antwort. Wahrscheinlich hätte sich jeder andere König zurückgezogen. Nicht so Alexander der Große. Als Alexander der Große merkte, die wollen sich mir nicht unterwerfen, hat er sich vorgenommen, ich werde diese Stadt einnehmen, koste es, was es wolle. Seine Soldaten werden ihn gefragt, haben ja, wie willst du darüber? Das sind 800 Meter Wasser. Da hat er sich umgeschaut und hat die Ruinen gesehen, die noch von Zeiten Nebukadnezars da rumlagen, vom Festland Tyrus, und hat dann den Befehl gegeben, all die Steine, all diese Ruinenblöcke in das Wasser zu werfen, so tief, dass es irgendwann eine Brücke ergibt, 800 Meter lang, bis zur Tyrus-Insel. Ja. Und die Bewohner von Tyrus haben das gesehen und haben dann die Panik bekommen. Nicht wahr? Sie dachten, sie sind sicher. Und jetzt hatte Alexander angefangen, eine Mauer, einen Wall zu bauen, eine Brücke. Und auf dieser Brücke hat er dann seine ganzen Belagerungstürme aufstellen lassen. Und tatsächlich, Tyrus fiel unter dem Heer der Griechen genauso auf präzise diese Art und Weise, wie es Hesekiel Jahrhunderte vorher vorhergesagt hatte. Alexander zog dann weiter, aber bis heute gilt diese Belagerung von Tyrus als sein wahrscheinlich größter militärischer Erfolg überhaupt. Nun, hier haben wir noch eine Grafik, hier sieht man das, ich weiß, hier war die Stadt und hier hat er das ins Meer geworfen. Was wir sehen können ist, biblische Prophezeiungen erfüllen sich nicht wie bei Nostradamus so Pi mal Daumen, sondern präzise, mit Namen, mit den konkreten Umständen. Und wir werden morgen noch sehr viel mehr darüber erfahren. Zum Abschluss dieser Bibelvers, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. In dieser Vortragsreihe wollen wir gemeinsam uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich hoffe, Sie gehen heute Abend nach Hause und haben zumindest gelernt und sind ins Nachdenken gekommen, dass dieses Buch nicht einfach eine Sammlung irgendwelcher Altweiberlegenden ist, irgendwelcher Fabeln, die sich jemand ausgedacht hat, sondern dass mit modernster geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis wir sagen können, vieles von dem, was hier steht, finden wir eins zu eins in archäologischen Entdeckungen, in Inschriften, in Geschichtswerken. Und wenn die Bibel Vorhersagen macht, erfüllen sie sich auf das Genaueste. Morgen Abend werden wir mehr erfahren von dem König, den wir heute kennengelernt haben, von Nabucodonosor II. Wir werden eine interessante Geschichte kennenlernen, die viel mit Prophetie zusammenhängt, und das werden wir uns morgen anschauen. Ich würde mir wünschen, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, dass Sie einfach mal zum Schrank gehen, die gute alte Familienbibel nehmen, wenn Sie die schon länger nicht mehr benutzt haben, den Staub etwas abwischen und mal anfangen, wieder ein bisschen in diesem Buch zu blättern. Mal einfach ein paar Verse zu lesen und das wirken zu lassen, nachzudenken und dann vielleicht mit der Zeit diese drei Prinzipien anzuwenden. Sie werden sehen, dieses Buch ist ein echtes Fundament. Mehr das nächste Mal. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir noch mit einem Gebet abschließen und dann lade ich Sie noch zu morgen Abend ein. Sie können sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir über dein Wort nachdenken konnten, dass wir sprechen konnten über die Glaubwürdigkeit dieses Buches, das wir die Bibel nennen, das eigentlich das Buch der Bücher ist, das so viele verschiedene Dinge beschreibt, aber ganz besonders zu unserem Herzen spricht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen im Laufe dieser Vortragsreihe zeigst, welche Wahrheiten in deinem Buch zu finden sind. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist an unserem Herzen wirkst, und danken dir, dass du zu uns sprechen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Morgen Abend wird unser Titel sein: Babylon, Brexit und die Bibel. In einer Zeit, in der immer noch unklar ist, wie das Ganze ausgeht mit England, wollen wir noch einmal zu diesem Großkönig Nabucodonosor, zu dem Zweiten, zurückkehren und eine spektakuläre Prophezeiung uns anschauen und sehen, wie alte Prophezeiungen und alte Geschichte direkt in unsere heutige Zeit spricht und vor allem noch darüber hinaus in die Zukunft weist. Und dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Am Sonntag werden wir dann weitere Themen haben, die Sie auch im Flyer gesehen haben, nämlich Ende oder Wende, was kommt auf uns zu, und SOS, wer rettet meine Seele? Da haben wir die. Und auch dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen.